Ja, also auch von mir erstmal einen guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr die Schriftstellerin Sibylle Levitscharow kennt. Wer kennt die? Kein Mensch, ich auch nicht. Aber ich habe ein Zitat von ihr gelesen. Deshalb dachte ich mir, vielleicht bin ich nur alleine dumm, aber ich bin es offenbar nicht. Diese Sibylle hat sich unlängst in einem Radiointerview über die undeutliche, viel zu softe Sprache in evangelischen Predigten beschwert. Sie sagt, na, es ist einfach so eine Weichspülorgie der Sprache, als wäre die Predigt in Lenor gewaschen. Auch andere Weichspüler. Das regt mich so auf, es hat nicht die verbindliche Konkretion mehr. Der Begriff der Sünde ist vollkommen verwaschen. Die Religion hat jede Form von Schärfe eingebüßt. Nun, Frau Levitscharow, kann geholfen werden. Der Predigttext, der für den heutigen Sonntag vorgegeben ist, lässt jedenfalls da nichts an Schärfe fehlen. Ich lese 5. Mose 7, 6 bis 12. Für die, die mitlesen wollen, 5. Mose 7, 6 bis 12. Das geht doch besser anders. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf der Erde sind. Nicht hat der Herr euch angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als andere Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um. Und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr dein Gott auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Ich weiß nicht, wie es euch so geht bei einem solchen Text. Gott spricht. Und er spricht gleichzeitig voller Liebe und voller Strenge. Barmherzigkeit und Strafe in einem Satz. Ich weiß nicht recht, ob ich sowas überhaupt hören möchte. Gottes Liebe, diese Zusage alleine würde mir vollkommen reichen. Aber vielleicht kann ich mich ja auch vor den Drohungen in diesem Text vom Umbringen drücken, wenn ich feststelle, ich bin ja gar nicht damit gemeint. Mose Worte gelten eindeutig dem Volk Israel, dem erwählten Volk Gottes, dem Volk des alten Bundes, wie wir heute sagen. Und der neue Bund, zu dem wir Christen gehören, der ist doch ganz anders. Der Bund, den Gott mit allen gemacht hat, die an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Da lesen wir hauptsächlich von Liebe, von Vergebung, von Gnade, trotz der Schuld von uns Menschen vor Gott. Aber gleichzeitig ist mir auch klar, so schön ein solches Bibelverständnis für mich auch wäre, da mache ich es mir dann doch zu leicht und biege mir Gott so zurecht, wie es mir passt. Und nicht, wie er sich uns in seinem Wort ganz offenbar offenbart. Denn eins habe ich im Lauf meines Christseins gelernt, das ist mir klar geworden, Gottes Wesen ändert sich nicht. Der Gott des Alten Testaments ist der gleiche wie der, den wir verkörpert in Jesus Christus im Neuen Testament sehen. Ja, manchmal gereut es Gott, was er im Zorn gesagt hat. Er ist oft viel gnädiger und geduldiger mit seinen Kindern, als er es angedroht hat. Aber an seiner Reinheit, seiner Heiligkeit, seiner Allmacht, seiner Weisheit und eben auch seiner Liebe, seiner Gnade ändert sich nichts. Und ich glaube, ich tue gut daran, Gott so zu sehen, wie er sich in der Bibel mir zeigt und nicht so, wie ich ihn mir eigentlich wünsche. Aber ich möchte zum Text kommen. Gleich 6 große Glaubensthemen spricht unser Predigttext an. Da geht es um Erwählung, also das, was wir hier vorne so ein bisschen gespielt haben, die Befreiung durch Gott, die Treue Gottes, der Bund Gottes mit dem Volk Israel, Gottes Vergeltung und das Halten von Gottes Gebote. Das ist ein Programm für den Rest dieses Monats. Ich beschränke mich auf 2 dieser Themen und möchte gleich mit dem Schwierigsten anfangen, dann habe ich es hinter mir. Es soll um Gottes Vergeltung gehen. Kann ich das erste Bild mal haben? Die ihn lieben und seine Gebote befolgen, erfahren seine Güte noch in 1000 Generationen. Doch die ihm untreu werden, zieht er zur Rechenschaft und vernichtet sie. Das ist starker Tobak. Weichgespült sind diese Worte nicht. Diese Worte sind auch in keiner Weise missverständlich. Sie sind scharf und klar und eindeutig. Nur können wir sie auch glauben? Passen sie zu meinem, zu unserem Gottesbild? Passen sie zu dem Gott, von dem wir wissen, dass er Liebe ist? Zu dem Gott, der verzeiht, der das geknickte Rohr nicht zerbricht, der das Verlorene sucht und findet und heimbringt? Passen sie zu dem Wort Jesu am Kreuz, der noch im Todeskampf für seine Mörder bittet: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Und da ist die Antwort schon eindeutig, das passt nicht wirklich zusammen. Da prallen 2 sehr verschiedene Vorstellungen von Gott aufeinander. Die Frage ist, woran liegt das und was fangen wir damit an? Und was bedeutet das für uns? Oder ich kann auch sagen, was macht das mit meinem Gottesbild? Es besteht durchaus die Möglichkeit, sich auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Also zu sagen, wir folgen ganz dem Gebot der Liebe und dem Gott des Verzeihens. Die bösen Worte von Frau Levitscharow interessieren uns nicht. Lieber ein Weichspülgott als diesen fürchterlichen Rachegott. Oder umgekehrt könnte man sich für die robuste Variante entscheiden und sagen, gut, dass wenigstens Gott klare Kante zeigt. Es geht viel zu viel durch in dieser Welt. Und im Interesse der Geschädigten ist es wichtig, dass Täter bestraft werden. Wer dauernd verzeiht, verhöhnt doch die Opfer von Gewalt, von Missbrauch, von Ausbeutung. Wir brauchen einen starken Gott, einen Gott, der eine klare Orientierung in Sachen Gut und Böse bietet. Und damit wären wir auch nicht alleine. Die Offenbarung berichtet davon, dass die Heiligen vor Gott stehen und sich beklagen, dass er so langmütig ist und das Böse in der Welt so lange gewähren lässt. Kann man nachlesen. Wo also ist jetzt das Problem dieser beiden Lösungen? Beide passen nicht zu unserer Wirklichkeitserfahrung. Denn da wird auf der einen Seite eine Härte Gottes beschworen, die man so in der Realität tatsächlich nicht wiederfindet. Was erleben wir denn tatsächlich? Es gibt genügend Missetäter und Menschenschinder, die mit ihrem bösen Tun durchkommen. Und viel zu oft hat Gott nicht reingeschlagen, als Menschen gequält und getötet wurden. Manche haben dann Gottes Rache ins Jenseits verlegt und sich die Mörder ewig in der Hölle beratend und vor Schmerz jaulend vorgestellt. Aber ob das ihre Opfer wirklich glücklich machen würde? An der Hölle haben die meisten modernen Menschen den Geschmack verloren, so wirklich dran glauben tun in unseren religiös gemäßigten Gegenden nur noch wenige. Und hier ist, glaube ich, auch der Ursprung der Frage zu sehen, den die Atheisten und Gottesleugner immer wieder stellen: Wie kann Gott das zulassen, wenn er doch Liebe ist? Aber umgekehrt widerspricht unsere Erfahrung auch dem allzu sanftmütigen Bild von Gott. Es geht eben nicht alles durch. Es wird auch nicht alles verziehen und nicht jeder bekommt einen Neuanfang geschenkt. Der Weichspülgott mag zwar nett sein, er wird auch nicht alles verzeihen. Er tut niemandem weh, aber ihm geht jede Unterscheidungskraft verloren und die Wirklichkeit ist härter. Und wenn Gott der Schöpfer der Wirklichkeit ist, dann wird ihm seine Weichspülvariante nicht gerecht. Manche Sünden werden tatsächlich hart und schwerwiegend bestraft. Manche kleinen Fehler sind sofort tödlich und es gibt auch keine zweite Chance. Welche schrecklichen Folgen hat zum Beispiel der Ukraine-Krieg in Russland? Weil die Wähler, der bei den letzten Wahlen dort wählenden Menschen populistischen Parolen gefolgt sind und einen Kriegstreiber gewählt haben. Zehntausende Soldaten bezahlen bisher mit ihrem Leben für die Torheit der von ihnen selbst gewählten politischen Führer. Der Volksmund sagt dazu, nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Aber werden wir nicht hochmütig? In Deutschland haben wir mit dieser Dummheit Erfahrung. Wir verdanken ihr zwei Weltkriege und den größten Massenmord der Menschheitsgeschichte. Und klug geworden aus der Geschichte sind wir wohl auch nicht, wie sich mir gerade in Deutschland zeigt. Die Bibel ist sich hinsichtlich der Zuverlässigkeit von Gottes Rache gegenüber den Übeltätern keinesfalls sicher. Wiederholt wird in den Psalmen darüber geklagt, dass es den Bösen so gut geht und den Guten so schlecht. Der Psalmist tröstet sich mit dem schrecklichen Lebensende der Feinde Gottes. Manchmal trifft das ja auch zu, aber keinesfalls immer. Und der Prediger Salomo lässt sich davon ebenfalls nicht trösten. Er stellt fest, es gibt Gerechte, denen geht es, als hätten sie Werke der Gottlosen getan. Und es gibt Gottlose, denen es geht es, als hätten sie die Werke der Gerechten getan. Und ich stelle fest, eine Theologie, die das Wohlergehen von Menschen von ihrem Glauben abhängig macht, ist eine falsche Theologie. Wohlstand ist nicht abhängig von Glaubensstärke. Die Welt ist nicht gerecht. Die Welt ist nicht fair. Und unser christlicher Glaube täuscht da auch nicht drüber hinweg. Im Zentrum unseres Glaubens steht das Kreuz. Es bezeugt in aller Brutalität, dass auch ein rundum gerechter Mensch zum Opfer menschlicher Bosheit und behördlicher Willkür werden kann. Christliche Theologie, christlicher Glaube können niemals Eier-Popeier-Glaube und Weichspültheologie sein. Das sind wir dem grausamen Tod Jesu schuldig. Das sind wir alle denen schuldig, die Opfer von Willkür, Gewalt und Hass wurden. Wie ist es also mit der Vergeltung der Rache, die Gott androht, denen, die ihn hassen? Ja, ich glaube schon, ich persönlich glaube, Gott lässt sich nicht spotten. Aber es ist ganz allein seine Sache, wie er damit umgeht. Nicht wir haben das zu entscheiden oder zu beurteilen. Wann und wie Gott Missachtung ahndet, entscheidet er selbst, nicht ich. Aber dass er es nicht einfach durchgehen lässt, ist für mich klar. Und wie die Hölle aussieht, weiß ich auch nicht. Die Rache ist mein, sagt Gott von sich selbst, da habe ich nicht zu richten und zu urteilen. Aber ich denke, es wäre für mich absolut tödlich, würde ich Gott in dieser Beziehung nicht ernst nehmen. Gott lässt nicht fünfe gerade sein. Sein Anspruch ist klar, ich bin der Herr, dein Gott, und du, Mensch, sollst keine anderen Götter neben mir haben. Nicht Allah, nicht Buddha, aber auch nicht Geld, Macht, Erfolg, Ansehen. Und ich muss mich entscheiden. Und meine Entscheidung führt dann zu Leben oder Tod. In Gottes Gericht hinein oder heraus. Ob ich das nun möchte oder nicht. Niemand kann zwei Herren dienen, sagt Jesus mal selbst. Und ich glaube, das ist eigentlich auch jedem von uns hier klar. Und wer jetzt meint, den zornigen Gott findet man überwiegend im Alten Testament, den muss ich enttäuschen. Ich lese mal aus Johannes 3, 36 einen Vers, den sicher alle kennen. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn Gottes ungehorsam ist, wird Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und solche ähnlichen Stellen gibt es noch eine ganze Reihe. Ich kann es selbst nicht besser formulieren und deswegen möchte ich einen Kommentar von Werner de Boer lesen, der in der Wuppertaler Studienbibel als Theologe dazu etwas geschrieben hat. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn Gottes ungehorsam ist, wird Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wer an Jesus glaubt, sich ihm völlig anvertraut, der hat damit ewiges Leben. Dieser unerhörten Zusage wird aber eine Drohung zur Seite gestellt, die in ihrer Schrecklichkeit der Herrlichkeit genau entspricht und diese Zusage vor jedem oberflächlichen Missverständnis schützt. Johannes fasst genau wie Paulus in Römer 1,16, 2. Thessalonicher 1,8 das Glauben als ein Gehorchen. Glaube ist nicht ein willkürliches Bejahen irgendwelcher Lehren und Anschauungen. Glaube ist Gehorsam gegen den, der uns mit dem Licht der göttlichen Wahrheit begegnet. Darum ist die Ablehnung Jesu nicht eine freie Sache meiner eigenen Meinung, die ich nach Belieben unternehmen kann, ohne dass dies für mein Leben etwas bedeutet. Ablehnung Jesu ist ein Akt des Ungehorsams, der notwendig zur Folge hat, dass ich das Leben nicht sehen werde. Wer das noch ausführlicher lesen möchte, dem leihe ich gerne mein Buch. Macht keinen Spaß, das zu hören, aber ich denke, es war wichtig, dass ich das heute auch mal so sage. Lag mir auf der Seele, welches Gottesbild habe ich? Das ist nicht unwesentlich, das ist ganz entscheidend. Das andere, und dazu möchte ich jetzt kommen, ist der zweite Punkt, Gottes Erwählung. Gott, der Heilige, der Schöpfer aller Dinge, der das Leben schenkt, der Allmächtige, der mit einem Wort das ganze Weltall geschaffen hat, der, vor dem alles Böse vergehen muss. Ich sage das ganz bewusst, weil wir uns vielleicht klar machen müssen, wer dieser Gott eigentlich wirklich ist. Dieser wunderbare Gott erwählt sich Menschen. Wir haben das vorhin in diesem Lied, das so wunderbar passend war, auch gesungen. Wozu braucht er die? Das ist doch kaum zu begreifen. Wozu braucht er uns? Wozu braucht er dich und mich? Und auch zu diesem Thema gibt uns unser Text heute eine Antwort. Und diese Antwort lautet ganz einfach und doch so unbegreiflich: Wir sind erwählt aus Liebe. Da steht ausdrücklich, weil er euch geliebt hat. Und aus Treue. Er hält sich an den Eid, den er euren Vorfahren geschworen hat. So steht es da. Es gab Abraham, Isaak und Jakob und mit denen hat Gott geredet. Und es gab das Geschehen am Berg Sinai, wo Gott einen Bund mit dem Volk Israel und Moses schloss. Ich, euer Gott, ihr, mein Volk. Gott hat sich dieses Volk erwählt. Und auch hierbei ist es nicht wirklich zu verstehen, warum. Es ist ganz allein seine Sache, warum er das tut. Sie sind, wie er selbst sagt, nicht besonders stark, nicht besonders groß, die Israeliten. Und wie wir aus der Geschichte wissen, es sind auch nicht bessere Menschen als andere. Sie sind nicht treuer ihrem Gott gegenüber. Aber er liebt sein Volk Israel und er ist ihm gegenüber treu. Und wir können es aus der Geschichte Israels bis heute deutlich erkennen. Israel ist bis heute der Augapfel des Heiligen, auch wenn es wegen seiner Untreue Gott gegenüber immer wieder zu Strafaktionen und Verbannungen aus dem gelobten Land in der Geschichte kam. Der alte Bund Gottes mit seinem Volk besteht bis heute, über 3000 Jahre lang. Das ist Gottes Treue. Wir lesen hier im Text was von 1000 Generationen, das wären nur 2500 Jahre. Also ist Gott noch treuer. Aber vor 2000 Jahren gab es einen gewaltigen Einschnitt in die Weltgeschichte. Mit dem Menschwerden Gottes in Jesus, dem Christus, dem Heiland und Erlöser wurde vieles ganz neu. Gottes Liebe, Gottes Treue wandte sich nun allen Menschen zu, nicht nur Israel. Zu Israel war Jesus als sein Messias gekommen, ganz Markant wird das schon am Anfang des Evangeliums des Johannes so beschrieben, und das ist der Vorspann zu dem Text, den ich eben aus Johannes gelesen habe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Jeder, der in ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jemand hat mal gesagt, das ist das Evangelium im Evangelium. Ich lese es nochmal. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das sagt Jesus von sich selbst zu einem der jüdischen Lehrer, dem Nikodemus. Nicht mehr will Gott nur ein Gott der Juden sein, sondern jetzt bietet er neu seine Liebe, seine Treue, seine Gnade allen Menschen an. Was ist das für ein Paradigmenwechsel? Gottes Erwählung beschränkt sich nicht mehr nur auf ein Volk, eine Gruppe von Menschen. Ab Jesus ist nun jeder Mensch erwählt, jeder. Egal ob reich oder arm, dumm oder klug, jung oder alt, schwarz, gelb, braun, rot oder weiß, weiblich oder männlich, jeden Menschen möchte Gott bei sich sehen, möchte er retten von der Macht der Sünde. Jeder soll nicht verloren gehen in die Fänge des Teufels, sondern soll ewiges Leben mit und bei Gott haben. So einfach. Jeder kann das haben. Nur er muss es auch wollen. Denn es gibt schon auch eine Einschränkung in der Liste der Erwählten. Es ist jeder erwählt, steht da, der glaubt. Also der glaubt, der eingeladen ist vom Ewigen zu großer Hochzeitsfeier im Himmel. Jeder, der glaubt, das heißt, jeder, der davon überzeugt ist, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Jeder, der glaubt, dass Christus ihm seine Schuld vor Gott abgenommen hat und die absolute Versöhnung mit seinem Vater bewirkt hat. Jeder, der nach dem Willen Gottes fragt und den tun möchte. Diese Voraussetzung gilt also auch im neuen Bund mit allen Menschen. Und damit knüpft der Allmächtige ja auch an seine Bedingungen für den alten Bund mit Israel an. Es geht darum, Gott zu lieben und seine Gebote zu halten. Und Johannes und auch Paulus verstehen das Glauben ja durchaus auch als Tun. In unserem Mosetext gilt Gottes Zusage von Liebe und Treue bis ins tausendste Glied denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Ein Bund ist eben ein Versprechen von beiden Partnern, wobei die Erfahrungen aus der Geschichte der Welt eben zeigen, dass Gott da erheblich treuer und gnädiger ist als seine Partner, die Menschen. Gott erwählt aus freien Stücken, aus Liebe und Treue ein Volk und bietet ihm seine Barmherzigkeit und seine Segnungen an, der alte Bund mit Israel. Und ich war versucht, jetzt wieder mal die Jahreslosung zu zitieren. Ich mache alles neu. Gott bietet in Jesus, dem Christus, dem Erlöser, allen Menschen seine Barmherzigkeit, seine Zuwendung, seine Befreiung vom Bösen, seine Gegenwart, ja, seine Kindschaft als Erben seines Reiches an. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Hier und jetzt, könnte man in Klammern locker dazufügen. Für mich ist das wie ein Geschenk aus der Hand eines Königs in die Hand eines Bettlers. In diesem Geschenk enthalten sind die Liebe des Vaters, Freiheit von Schuld, Annahme als Kind und ein Mietvertrag auf eine ewige Wohnung bei ihm selbst. Und noch viele andere Gnadengaben. Wichtig ist aber, ich muss dieses Geschenk eben auch wollen. Ich muss es dankbar annehmen und für mich selbst auspacken. Sonst ist dieses wunderbare Angebot für mich wirkungslos und vergeblich. Ich darf die Liebe Gottes nicht zurückweisen. Meine Antwort darauf muss sein, mein Herr und mein Gott. Du bist der, der treu ist und seinen Bund mit seinen Menschen hält, bis ins tausendste Glied. Amen.